Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, wo ihr mit dem Code Was Bitcoin bringt 21% spart bei den Gebühren in den ersten 6 Monaten. Gleich reinschauen, wenn ihr es noch nicht habt. Das gilt auch für bestehende Kunden. Ich spreche heute mit Jan Schellenbach, er ist Ökonom in Deutschland. Ein Liberaler, der sich auf die Ordnungspolitik, die Verhaltensökonomie und auch die Steuerpolitik spezialisiert hat. Und wir sprechen darüber, was zu erwarten ist von Deutschland unter Friedrich Merz, wie hoch die Schulden steigen können, was die negativen Effekte davon sind, sein Best-Case und sein Worst-Case-Szenario für Deutschland und für Europa und wie groß der Schmerz eigentlich noch werden muss, bis der Staat sich ein bisschen zurücknimmt. Spoiler Alert, leider Gottes doch noch ein bisschen größer. Ja, wir sprechen auch über Bitcoin und über die Frage, warum Bitcoin etwas ist, das eben Menschen anzieht, die eher staatsskeptisch sind, eher steuerskeptisch sind. Aber, und das möchte ich gleich vorweg sagen, Jan ist da kein Experte, der hat sich mit dem bisher nicht intensiv beschäftigt, ist aber durchaus interessiert und es ist mir wichtig, eben auch andere Themen hier abzudecken, die Bitcoin zwar berühren, Geldpolitik berühren, Schuldenpolitik berühren, Inflation berühren, aber eben auch mit Menschen zu sprechen, die jetzt nicht unbedingt in Bitcoin automatisch die Lösung sehen, sondern sich das ganzheitlich oder aus der Perspektive der Wissenschaft ansehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser wirklich spannenden Folge. Ich habe heute einen Gast im Podcast, auf den ich mich schon lange besonders freue. Wir kennen ihn von Twitter, Jan Schellenbach. Servus, Jan.
Hallo, guten Morgen.
Freut mich, dass wir es geschafft haben. Du bist Professor an der Brandenburgischen Technischen Universität. Du bist Wirtschaftswissenschaftler, konzentrierst dich auf Verhaltensökonomie, Ordnungspolitik, Steuerpolitik, alles Themen, die wahnsinnig wichtig sind und unter den Fingernägeln brennen. Und am Schluss, dann reden wir natürlich auch kurz über Bitcoin. Du hast gemeint, du bist ein Skeptiker. Auch das ist sehr, sehr willkommen hier im Podcast. Aber fangen wir vielleicht so an. Ganz allgemein, lieber Jan. Wie viel Staat darf denn sein und wie viel Staat muss denn sein?
Naja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Als Liberaler hat man natürlich das Vorurteil, dass es immer besser ist, erstmal weniger Staat zu haben. Aber natürlich gibt es ein paar Aufgaben, die der Staat erledigen muss. Ich meine, da sind wir Ökonomen ja relativ klar, dass es Dinge gibt wie Verteidigung, wie auch teilweise Umweltschutz, die als sogenannte reine öffentliche Güter gelten, wo der Staat aktiv sein muss, weil es einfach keinen Markt gibt. Das ist halt das Problem, dass wir da immer haben, dass es für manche Güter, die wir haben wollen, es einfach keine Märkte gibt, aus technischen Gründen. Reine öffentliche Güter, weil da halt jeder Einzelne versucht, als Trittbrettfahrer sich zu verhalten und keine Beiträge freiwillig zu zahlen und hofft, dass alle anderen schon Beiträge zahlen, um das zu finanzieren. Deswegen muss der Staat das machen. Also insofern gibt es schon Dinge, die der Staat machen muss. Aber wenn man genau hinguckt, wie viel der Staat so aus technischer Sicht tatsächlich machen muss, dann wären wir wahrscheinlich bei einer Staatsquote so um die 10-15% oder so, jedenfalls kaum höher. Und der Rest ist optional. Den Rest macht der Staat, weil er es tun will und nicht unbedingt, weil er es tun muss. Und ja, das ist dann Politik.
Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, aber bei uns in Österreich habe ich das Gefühl, dass sobald ein Problem kommt, immer nur die Frage gestellt wird, was kann der Staat tun? Und das teilweise sogar von liberaler Seite so getan wird.
Ja klar, es ist so die Fiktion, die viele Leute haben, dass der Staat einfach so ein universeller Problemlöser ist. Es ist irgendwie so ein Wunschdenken letztendlich auch, dass wenn ich ein Problem habe, dass der Staat dann schon kommen könnte und das Problem lösen könnte. Und das ist auch immer so eine Vorstellung der Leute, dass der Staat eigentlich doch, wenn wir ihn lassen, schon das tun wird, was wir von ihm tun wollen. Was wir von ihm haben wollen. Und ich weiß nicht, wie die Leute zu diesem Wunschdenken kommen, weil eigentlich funktioniert der Staat ja ganz anders und nach eigenen Regeln, nach eigenen Gesetzen. Und er ist eben nicht der wohlwollende Wohlfahrtsmaximierer, der so die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt immer verbessern will, sondern er hat seine eigenen Interessen, macht das, was für ihn gut ist. Aber trotzdem hält sich eben so dieses Bild bei vielen Leuten, der Staat als Problemlöser. Wenn wir den Politikern nur die nötigen Kompetenzen geben, dann tun sie schon, was wir von ihnen erwarten. Und dieses sich hartnäckig haltende Vorurteil, das führt dazu, dass wir so einen relativ großen Staat haben, wie wir jetzt haben.
Von der Staatsquote, die du gerade erwähnt hast, den 10, 15% sind wir weit entfernt. Gab es das jemals irgendwo messbar in der näheren Vergangenheit oder in vergleichbaren Staaten?
In der näheren Vergangenheit überhaupt nicht. Da muss man schon deutlich zurückgehen, über 100 Jahre zurückgehen, in die Vorkriegszeit vor dem Ersten Weltkrieg. Da gab es eine Zeit, wo es so war, dass der Staat sich wirklich auf ja, die Dinge wie Verteidigung konzentriert hat, wie innere Sicherheit, die als reine öffentliche Güter wirklich Kernstaatsaufgaben sind. Aber dann haben wir halt wirklich so einen sehr langfristigen Prozess des Staatsausgabenwachstums gesehen, also wirklich über Jahrzehnte, über 100 Jahre hinweg. Und das war ein kontinuierlicher Trend. Und am aktuellen Rand sind wir jetzt zwar so ein bisschen auf dem Plateau gelandet, wo es nicht mehr dramatisch nach oben geht oder nur noch so in Krisenzeiten immer mal wieder kurz nach oben geht und sich dann wieder normalisiert. Aber irgendwie von diesen fast 50% kommen wir kaum weg. Und ich meine, das einzige Vorbild in Europa, das eine deutlich niedrigere Staatsquote hat, ist die Schweiz natürlich. Allerdings auch nicht, natürlich nicht auf dem Niveau von 10, 15%, sondern gut das Doppelte. Aber immerhin, die Schweiz zeigt, dass es auch mit weniger Staat geht, wenn man tatsächlich will.
Pi mal Daumen, wenn man sozusagen die Größe des Staates auch misst an Verhältnis Staatsschulden und Bruttoinlandsprodukt, hat Österreich schon über 80%, Deutschland ist noch 20, fast 20% Punkte drunter. Das heißt, das impliziert ja eigentlich, dass da sogar noch Spielraum sei für noch mehr Staat in Deutschland.
Ja, das ist so immer die Vorstellung, dass man sich einfach die Schuldenquote anguckt und dann sieht man, andere Staaten haben höhere Schuldenquoten, dann können wir doch noch eine höhere Staatsverschuldung auch noch haben, ohne Probleme. Das Problem an diesem Argument ist natürlich einerseits, ja klar, man kann eine höhere Schuldenquote haben, ohne direkt eine Staatsschuldenkrise auszulösen oder so. Insofern, das stimmt schon. Also Deutschland könnte sich jetzt noch höhere Staatsschulden leisten, ohne dass das direkt zu einer akuten Staatsschuldenkrise führt. Nur andererseits führt das natürlich dazu, dass dann auch im Haushalt jedes Jahr wesentlich mehr Geld für Zinsen ausgegeben wird, für den Schuldendienst. So, dann nehmen wir mal an, wir haben eine Staatsschuldenquote, die wieder Richtung 90% geht. Dann sind wir trotz eines relativ niedrigen Zinsniveaus im Moment, gehen wir dann relativ schnell wieder in die Richtung, dass wir jeden siebten Euro im Kernhaushalt, im Staatshaushalt für Zinsen ausgeben. Da waren wir schon mal in den 2000er Jahren in Deutschland, dass wir eine Zinsausgabenquote hatten im Bundeshaushalt, die tatsächlich so hoch war, dass man sagen konnte, so mehr als jeder siebte Euro ist einfach automatisch für Zinszahlungen wieder verschwunden, an Staatsausgaben. Und das ist dann wieder Geld, das für sinnvolle Ausgaben wie Investitionen zum Beispiel nicht zur Verfügung steht. Also wir blockieren uns da schon so schleichend selbst, wenn wir eine höhere Staatsschuldenquote aufbauen. Aber es ist halt keine große dramatische Krise, die dann in den Nachrichten auftaucht, sondern es ist so ein schleichendes Aushöhlen dann wieder von sinnvollem Ausgabenspielraum auch wieder, den man da hinnimmt. Und ja, da blockiert man sich wieder selbst. Und insofern würde ich nicht dazu raten, sich jetzt einen großen Schluck aus der Pulle zu gönnen und die Staatsschuldenquote nochmal deutlich ansteigen zu lassen.
Aber ist das nicht grundsätzlich der Plan, wenn man in Richtung Aufrüstung gehen möchte? Das ist ja nicht gerade günstig.
Ja, das ist der Plan. Wobei natürlich Aufrüstung jetzt nur ein Teil dessen ist, was jetzt geplant wird. Wir haben ja auch das berühmte 500 Milliarden Sondervermögen für Investitionen, für zivile Investitionen jetzt in der neuen Koalition. Also es ist nicht nur Aufrüstung. Das könnte ich ja teilweise sogar noch verstehen, wenn man jetzt sagen würde, wir müssen uns jetzt vor einer äußeren Bedrohung, vor Russland schützen, also müssen wir jetzt relativ schnell aufrüsten. Könnte ich problemlos verstehen, dass man da auch jetzt teilweise schuldenfinanziert was machen muss. Nur ist es jetzt eben wieder so, da sind wir wieder bei der Diskussion, macht der Staat nur das, was er sinnvollerweise tun sollte, oder agiert er nach seiner eigenen Logik und nach seinen eigenen Interessen. Und es ist halt schon das Zweite, also er agiert nach seinen eigenen Interessen, nach seiner eigenen Logik. Und das heißt, dieses Argument, wir müssen uns verteidigen, wird jetzt natürlich auch genutzt, um sozusagen Huckepack noch ein paar Dinge zu tun, die eigentlich mit der äußeren Bedrohung nicht so viel zu tun haben. Also wenn man jetzt sieht, dass direkt ein erweiterter Verteidigungsbegriff geprägt wird, dass gesagt wird, ja gut, wenn irgendwo mal ein Panzer über eine Autobahnbrücke rollen könnte, im Ernstfall, dann dient das auch der Verteidigung und dann wird jetzt auch die Autobahnbrücke zählt dann auch zu den Verteidigungsausgaben und wird halt auch privilegiert unter der Schuldenbremse dann nochmal behandelt. Sozialausgaben für ukrainische Flüchtlinge. Es ist gut, dass die Leute versorgt werden, klar, aber zählt das zum erweiterten Verteidigungsbegriff? Sicherlich nicht. Aber da wird dann jetzt eben eine Tür aufgemacht für höhere Staatsverschuldung und die Tür wird nicht nur den kleinen Spalt aufgemacht, den man bräuchte, um jetzt tatsächlich die Bedrohung, die äußere Bedrohung abzuwehren, sondern die Gelegenheit wird direkt genutzt, um alles Mögliche unter diesen erweiterten Verteidigungsbegriff zu fassen, was mit dieser äußeren Bedrohung eigentlich jetzt konkret gar nicht so viel zu tun hat.
Das heißt, wir haben da ein Präzisionsproblem. Ich habe den Eindruck, wir haben das schon in den vergangenen Krisen gesehen, das, was du erwähnt hast. Man kann ja noch verstehen, dass gegen die Finanzkrise gearbeitet wird, gegen die Pandemie, gearbeitet wird, für die Rüstung gearbeitet wird, aber es kommt dann immer noch hinten im Windschatten quasi 15 andere Projekte, die damit eigentlich nichts zu tun haben.
Genau, und das ist tatsächlich, es gibt so einige klassische Erklärungsansätze für diesen langfristigen säkularen Trend von steigenden Staatsausgaben, den wir so über mehr als 100 Jahre gesehen haben. Und zu diesen klassischen Theorien zählt auch ein sogenannter Sperrklinkeneffekt, der sagt, dass Regierungen Krisenzeiten gerne nutzen, um einen Steuerwiderstand zu überwinden und auch um einen Staatsschuldenwiderstand zu überwinden. Also in normalen Zeiten gibt es in der Politik ja doch immer einen gewissen politischen Widerstand gegen höhere Steuern, gegen höhere Staatsschulden. Das mögen die Wählerinnen und Wähler eigentlich nicht. Sie wehren sich dagegen. Die Opposition wehrt sich normalerweise auch dagegen. Das heißt, es ist politisch teuer, sowas in normalen Zeiten zu machen. Aber in Krisenzeiten kann ich die Leute relativ leicht überzeugen. Und dann kann ich eben diese Gelegenheit auch ganz gut nutzen und in Krisenzeiten dann eine höhere Staatsverschuldung, manchmal auch höhere Steuern durchsetzen und damit auch dann Dinge mitfinanzieren, die eigentlich durch diese Krise gar nicht gedeckt sind. Und sowas sehen wir immer wieder. Und dann gibt es eben diesen Sperrklinkeneffekt. Das heißt, in der Krise geht's hoch und wenn die Krise abflaut, dann geht's zwar ein bisschen runter, aber nicht mehr ganz auf das Niveau zurück, das wir vorher gesehen haben. Und das führt dann eben dazu, ja, dass wir immer wieder so in Sprüngen, in Krisenzeiten einen Anstieg von Staatstätigkeit sehen, der dann aber nie wieder ganz zurückgeht.
Die Austrians und die Bitcoiner würden jetzt sagen, ja, das ist kein Wunder, wenn ihr dem Staat die Möglichkeit gebt, das Geld einfach zu drucken, dann wird er das auch machen. Also welche Rolle spielt ja das Geldsystem?
Naja, er druckt es ja nicht. Also das ist ja schon so, dass er sich die Ressourcen tatsächlich besorgen muss, indem er Staatsanleihen ausgibt, Leute dazu bringt, diese Staatsanleihen auch zu kaufen, Zinsen zahlt. Also das ist ja jetzt noch kein Gelddrucken. Wir haben ja jetzt keine direkte Finanzierung über die Zentralbank in dem Fall.
Ich meine, da kann man sich streiten. Also die EZB kauft es am Ende des Tages und wenn eine Krise kommt, kauft sie alles. Und also ehrlich gesagt, also die indirekte Finanzierung über die Zentralbank haben wir schon, oder?
Naja, wir haben es in Europa jetzt lange gehabt, tatsächlich in der Krise, dass dann natürlich die Staatsanleihen von ja von den sehr hoch verschuldeten Ländern dann auch über den Sekundärmarkt gekauft wurden. Und natürlich ist es so, dass dann die Banken, die diese Staatsanleihen erstmal kaufen, dann auch wissen, wenn es ernst wird, dann nimmt die EZB uns die auch wieder ab. Also insofern ist es natürlich schon eine indirekte Staatsfinanzierung, die da passiert ist. Aber man muss auch sagen, zuletzt hat die EZB natürlich dann auch ihre Bilanz verkürzt, hat auch diesen Pfad eingeschlagen, diesen Bestand wieder abzubauen. Und dann schafft das natürlich auch wieder so eine gewisse Unsicherheit bei den Marktteilnehmern. Funktioniert das jetzt beim nächsten Mal wieder so? Macht die EZB das wieder? Also es ist nichts, kein 100% sicheres Geschäft, aber klar, dass die Banken, Versicherungen, Institutionen, die die Staatsanleihen erstmal kaufen, dann schon erstmal davon ausgehen, im Ernstfall werden wir sie schon wieder los bei der EZB. Das ist sicherlich der Fall, ja.
Und das würde ja dann dazu führen, dass man quasi die Staatsschulden ohne große Konsequenzen so lange ausweiten kann, bis halt dann die Zinsen steigen oder die Inflation. So gesehen muss man ja fast sagen, dass die MMTler recht haben.
Na, ich würde jetzt nicht sagen, dass die MMTler recht haben, weil es halt schon alles sehr komplizierter, umständlicher, über mehrere Umwege ist und eben auch nicht so institutionell abgesichert, wie die MMTler sich das dann vorstellen. Da sind dann schon eben Unsicherheiten drin. Spielt die EZB so mit, wie sich die Leute das wünschen würden? Und das muss ja nicht unbedingt sein. Also wir haben natürlich diese Theorie, dass die EZB dann eben durch die Fiskalpolitik unter Druck kommt und dann wie in der Ära Draghi, das dann eben auch formuliert wurde, dass man es dann eben auch zu seinen Aufgaben, zu seinen geldpolitischen Aufgaben sieht, die Existenz des europäischen Wirtschaftsraums in seiner aktuellen Form zu sichern. Und dann, ja, muss ich natürlich als EZB auch dafür sorgen, dass kein einzelnes Land so unter Druck gerät, dass es über einen Euro-Austritt am Ende nachdenkt oder über eine Staatsschuldenkrise, eine ernsthafte Staatsschuldenkrise, einen Staatsbankrott nachdenkt. Klar, da bin ich dann unter Druck als EZB. Aber wie gesagt, es kann sich auch immer noch eine EZB kann sich auch noch immer noch überlegen, naja, jetzt ist der Inflationsdruck so stark. Jetzt machen wir das in dem Umfang nicht mehr und kaufen die Staatsanleihen nicht mehr in dem Umfang, wie wir es bisher gemacht haben. Also die Unsicherheit ist schon immer noch da.
Also das heißt, es gibt noch irgendwo ein Korsett, einen Rahmen, in dem sich dann auch der deutsche Staat bewegen muss, wenn es um die Verschuldung geht.
Ja, es gibt diesen Rahmen auf jeden Fall und wir sehen das ja jetzt zum Beispiel auch in den USA, wo die sinkenden Kurse der Staatsanleihen relativ schnell dazu führen, dass auch jemand wie Donald Trump über seine Politik nachdenkt, wo tatsächlich der Druck von den Anleihenmärkten dafür gesorgt hat, dass Trump von seiner aggressiven Zollpolitik erstmal einen Schritt wieder zurückgegangen ist, gesagt hat, wir machen Moratorium, wir verhandeln jetzt erstmal, wir gucken erstmal. Weil er eben gesehen hat, Staatsanleihenkurse sind drastisch gesunken. Es gab Zweifel daran, wie das funktionieren wird, dass dann auch die Steuereinnahmen sinken, dass man in eine Rezession kommt, dass die öffentlichen Finanzen dann auch unter Druck geraten durch diese Politik. Und letztendlich haben die Staatsanleihenmärkte dafür gesorgt, dass Trump zumindest kurzfristig erstmal wieder ein bisschen von seinen sehr aggressiven Plänen abgerückt ist. Und da sieht man schon, dass die Märkte auch als Kontrollmechanismus ganz gut funktionieren können und eine sehr irrationale Politik dann auch unter Kontrolle halten können.
Trotzdem ist der Trend, den wir jetzt sehen, nicht in dem Sinne eines, sage ich mal, schlanken, starken Staates, im Sinne dessen, was wir am Anfang besprochen haben. Also wir gehen ja da schon unter Anführungszeichen in die falsche Richtung, oder?
Ja, das würde ich in Deutschland, in Europa im Moment schon so diagnostizieren, dass wir in eine falsche Richtung gehen, dass der Staat sich, ja, Aufgaben anmaßt, wo er eigentlich nicht effizient ist, und dass natürlich jetzt dieser Staatsverschuldungsspielraum, der da ist, dann auch in einer Art genutzt wird, die jetzt ökonomisch nicht unbedingt sinnvoll und effizient ist. Das ist eben das politökonomische Problem, das wir gerade schon kurz angesprochen haben, dass diese Krise jetzt wieder genutzt wird, um ja, Dinge zu tun, die man eigentlich, wenn man es wirklich wachstumsorientiert, wenn man effizienzorientiert denken würde, die man nicht tun sollte.
Ich frage jetzt mal ganz provokant, ja. Wo ist jetzt eigentlich diese Krise? Also ich möchte jetzt keine sicherheitspolitische Debatte lostreten. Ich verstehe vollkommen, dass man sich von einem expandierenden Russland, dass man das ausgleichen möchte. Das sehe ich schon ein. Und das, aber ist die Krise jetzt wirklich nur das, dass da Trump quasi Unsicherheit reingebracht hat, was die europäische Verteidigung durch die NATO betrifft? Ist das alles? Weil das allein ist jetzt schon, reicht jetzt schon als große Krise?
Ja, das ist es eigentlich. Also das ist tatsächlich die akute Krise, die jetzt der Trigger war dieser Politik. Man sieht das, wenn man das so ein bisschen zurückverfolgt, sieht man das ja auch, als die Koalitionsverhandlungen stattgefunden haben oder die Sondierungen sogar noch vor den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. Da hatte Merz ja erst noch diese andere Position, dass er ein bisschen fiskalisch konservativer eigentlich reingegangen ist. Und dann gab es eben diesen Effekt, dann gab es diese berühmte Rede von J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Dann gab es diese Anzeichen von Trump, dass er gesagt hat, er kann nicht garantieren, dass er in jedem Verteidigungsfall dann wirklich ja auch den Europäern zur Seite steht, dass wirklich diese Unsicherheit reingekommen ist, dass man eben nicht mehr wusste, können wir uns auf die Amerikaner im Ernstfall verlassen? Und das hat dann eben tatsächlich diese, ich würde fast sagen, Panikreaktion ausgelöst, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir ganz schnell die Bundeswehr so schnell wie möglich aufrüsten. Was ja sicherlich auch vernünftig ist. Also wie gesagt, ich bin sehr dafür, die Bundeswehr aufzurüsten.
Ja.
Aber man hat sich jetzt eben da eine Ausnahmeregel ins Grundgesetz geschrieben, die einfach weit über das hinausgeht, was jetzt akut nötig wäre. Man sieht das ja schon daran, ich meine, es gibt das 2%-Ziel für Verteidigung in der NATO. 2% des BIP sollten für Verteidigung ausgegeben werden. Es ist absehbar, dass es auf 3-3,5% raufgesetzt wird bald, auch unter dem Druck von Trump wieder, dass es also mehr wird. Aber man muss doch die langfristige Verteidigung aus dem Kernhaushalt ohne Schulden finanzieren können. Das ist eine Kernaufgabe des Staates, das zu machen. Das ist die Primäraufgabe des Staates. Das muss er ohne Schulden können. Das muss er mit steuerfinanziert aus dem Kernhaushalt machen können. So, und dann hätte ich verstanden, wenn man gesagt hätte, okay, alles, was über 2% oder alles, was über 3% des BIP ist, das zählt nicht zur Schuldenbremse. Man hat sich aber auf 1% geeinigt. Also nicht mal das 2%-Ziel der NATO kann man noch ohne Schulden erreichen in Deutschland. Und das ist dann schon eine Geschichte, wo ich sage, das ist eine Kapitulation. Da gibt man gewissermaßen zu, dass man nicht mal die Kernaufgabe der Verteidigung ohne Schulden finanzieren kann. Das ist eigentlich eine Bankrotterklärung, eine politische Bankrotterklärung. Und das ist eben nur damit zu erklären, dass man sich darauf geeinigt hat, um sich eben zusätzliche Ausgabenspielräume nochmal zu verschaffen, um an der Schuldenbremse vorbei eben nochmal viel mehr ausgeben zu können.
Also ich finde es ganz lustig, dass es gibt ja Ökonomenkollegen von dir, die auch das Inflationsziel von 2 auf 3 oder 4 anheben wollen. Also dass man da quasi nach oben hin immer ein bisschen kreativ wird, was diese Ziele betrifft. Aber eigentlich ist es ja auch nur ein Eingeständnis dessen, dass man in der Vergangenheit, was die Verteidigung betrifft, die Sicherheit betrifft, eben nicht genug investiert hat.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein Eingeständnis. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist vergossene Milch, da kann man jetzt nichts dran machen und wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir jetzt haben. Also klar, ist das ein Eingeständnis, dass nicht genug passiert ist in der Vergangenheit, dass in der Vergangenheit auch zu viel konsumtiv ausgegeben wurde vom Staat, zu viel für Verteilung und nicht für Verteidigung und nicht für Investitionen ausgegeben wurde. Das ist zweifellos so. Und das ist eben, ja, man kann jetzt sagen, gut, man sollte jetzt nach vorne gucken und man kann das halt nicht mehr ändern, was damals passiert ist. Aber dann sollte man sich halt so weit disziplinieren, dass man die Fehler von damals auch zumindest schrittweise korrigiert. Und dann hätte ich eben verstanden, wenn man gesagt hätte, gut, wir machen für Verteidigung jetzt ein begrenztes Sondervermögen, um jetzt die schnelle Aufrüstung finanzieren zu können, aber wenn das Sondervermögen ausgegeben ist, dann sollten wir in der Lage sein, das wieder schuldenfrei zu finanzieren. Also sich einen schnellen Übergang zu finanzieren, das hätte ich verstanden. Aber jetzt permanent 1%, bei 1% die Grenze setzen und alles, was drüber ist, geht ohne Probleme schuldenfinanziert. Da werden die Fehler aus der Vergangenheit dann eigentlich zementiert. Und das ist schade, dass man eigentlich einfach wieder sich selbst nicht diszipliniert hat politisch, um dafür zu sorgen, dass man die Fehler korrigiert. Stattdessen werden sie jetzt weitergeführt.
Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io. Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Mark Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Da komme ich dann aber schon wieder auch zum Geldsystem, weil diese politische Disziplinierung scheint doch generell nicht zu funktionieren. In der EU wird doch auch die Rüstungsausgaben werden dann ausgenommen von den Regeln, die Regeln werden ohnehin nicht eingehalten. Es ist ja nicht so, dass jetzt, ich wüsste jetzt keine Regel, selbst die berühmte Schuldenobergrenze in Amerika wird immer nur mit großem Tamtam raufgehoben. Also ich wüsste jetzt keine politische Disziplinierungsmaßnahme, die in Sachen Schuldenquote funktioniert, oder kennst du eine?
Ja gut, die amerikanische, die funktioniert sowieso nicht, weil die ist nicht verfassungsmäßig festgehalten, sondern es ist ein einfaches Bundesgesetz. Das heißt, das kann man immer wieder mit einfacher Mehrheit hochsetzen. Das heißt, da ist immer wieder das Theater, dass dann ein paar Abgeordnete, die so auf der Kippe stehen, nochmal überzeugt werden müssen, um die 50% zu erreichen. Und dann hat man es wieder geschafft. Also das ist jetzt nicht so, ist sowieso keine wirklich bindende Regel.
Aber jedes Jahr tun die Medien so, als würde uns der Himmel auf den Kopf fallen.
Ja, klar. Aber es ist immer ein schöner Verhandlungshebel für die Abgeordneten, bei denen man weiß, dass sie so auf der Kippe stehen. Die können dann für ihre Wahlkreise nochmal ein schönes Extra-Bonbon rausholen in so einem Verhandlungspaket. Aber mehr ist es dann eigentlich auch nicht. Europa ist ja ein bisschen anders. Da sollte die Kommission natürlich genau darauf achten. Da muss man wirklich sagen, wir haben jetzt die neuen europäischen Schuldenregeln gerade ausgehandelt und jetzt fängt ausgerechnet Deutschland an, also zumindest bisher unter der alten SPD-geführten Regierung, wie es jetzt mit unter Merz wird, müssen wir mal sehen. Aber Die bisherige Regierung hat schlicht diese Schuldenregeln ignoriert. Das heißt, da ist es eigentlich vorgesehen, dass die nationalen Regierungen an die Kommission einen Plan einreichen, der abzeichnet, wie die Ausgaben, die Staatsausgaben und die Schulden sich entwickeln sollen. Und Deutschland hat sich einfach geweigert, diesen Plan einzureichen. Da ist einfach nichts passiert. Und das ist einfach eine Farce, dass das größte Land in der Mitte Europas einfach diese gerade neu ausgehandelten Schuldenregeln dann erstmal wieder direkt komplett ignoriert. Und da kann man nur hoffen, dass das unter der Merz-Regierung jetzt ein bisschen seriöser als unter der Scholz-Regierung funktioniert. Und weil, wenn das jetzt damit anfängt, dass auch die neuen Schuldenregeln auch von anderen Ländern von Anfang an direkt wieder ignoriert werden, dann kann man sie direkt in die Tonne werfen. Dann entfalten die keine Bindungswirkung. Das war ja bei den Alten auch schon so, wenn man ganz an den Anfang der Währungsunion zurückgeht. Da war es eben auch so. Erst hat man versucht, sie einzuhalten. Erst hat die Kommission auch versucht, relativ genau drauf zu schauen, was da passiert. Und dann gab es dieses eine Aha-Erlebnis, dass unter der Schröder-Regierung damals Deutschland sehr schnell gegen die Regeln verstoßen hat, die es selbst wollte, die es selbst ausgehandelt hat, die strengen Regeln. Und dann waren die alten Schuldenregeln eigentlich zu dem Zeitpunkt schon tot. Und dann hat man auch gesehen, dass dann die Kommission sich sozusagen einmal eine blutige Nase geholt hat, einmal versucht hat, das durchzusetzen gegenüber den Nationalstaaten, hat gesehen, das funktioniert nicht gut. Und dann hat die Kommission auch danach immer versucht, Konflikte zu vermeiden und eine strikte Schuldendurchsetzung gar nicht erst zu versuchen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Die Kommission hat halt keine Truppen, mit der sie wirklich wirksam gegen Staaten vorgehen könnte, die hartnäckig gegen die Schulden verstoßen. Was macht man da, wenn die einfach nichts machen?
Also ich kann dir aus erster Hand sagen, in Österreich droht jetzt ein Defizitverfahren und es ist allen einfach vollkommen egal. Es wird eigentlich sogar eher gewollt, also vom roten Teil der Regierung wird es gewollt, weil man ironischerweise im Defizitverfahren dann weniger sparen muss als ohne Defizitverfahren. Und die Sparmaßnahmen, die man machen muss, kann man dann quasi sagen, ja, sorry, aber die aus Brüssel haben das verlangt.
Genau, ja, man hat einen schönen Sündenbock für das, was man nicht mehr tun kann. Und ansonsten ja, kann man es relativ kommod ignorieren, weil halt die Strafen dann auch überschaubar sind, die vorgesehen sind. Es ist halt auch nicht so, dass die Kommission dann wirklich mal so weit gehen könnte und würde, dass sie jetzt sagen würde, okay, den Delinquentenstaaten, den kürzen wir jetzt mal die großen Transfers aus den EU-Haushalten, die schließen wir jetzt mal von den großen Fonds aus oder so. So weit würde die Kommission ja niemals gehen und kann sie auch nicht. Und das heißt, die schmerzhaften Strafen, die bleiben dann auch weitgehend aus. Und man hofft halt immer so ein bisschen auf die symbolische Wirkung auch, dass einfach Regierungen zu Hause schlecht dastehen, wenn ein Defizitverfahren gegen sie eröffnet wird, dass das irgendwie innenpolitisch den Regierungen dann schadet, Reputationsverluste bedeutet. Aber wenn es den Bürgerinnen und Bürgern dann auch weitgehend egal ist, dann funktioniert dieser Reputationsmechanismus dann auch nicht wirklich gut. Und ja, da sind wir.
Was ist jetzt zu erwarten oder zu befürchten, was jetzt auch Deutschland, Europa generell hat ja auch andere Probleme als jetzt unter Anführungszeichen nur die Schulden. Also Strukturreformen, Pensionssysteme, Bürokratie, generell der Wirtschaftsstandort angeschlagen. Also sagen wir so, im Bestfall, was ist eigentlich das beste Szenario aus deiner Sicht? Was ist das beste Szenario für die nächsten 4, 5 Jahre, Regierung Merz?
Also das beste Szenario wäre, dass wir tatsächlich in Richtung Strukturreformen kommen, dass wir in Richtung einer wirklich starken Entbürokratisierung, Deregulierung kommen, die dann tatsächlich auch mal wieder Unternehmertum ermöglicht, relativ freies Unternehmertum ermöglicht. Dass wir die Steuerbelastung für die Unternehmen oder auch für die Bürger senken und dass wir tatsächlich mal auf der Ausgabenseite des Budgets über viele Posten einfach mal mit der Rasenmähermethode drüber gehen und sagen, okay, wir kürzen jetzt mal wirklich mehr oder weniger querbeet, nehmen ganz wenige Sachen wie Verteidigung jetzt tatsächlich mal aus, aber ansonsten kürzen wir jetzt tatsächlich mal querbeet. 10, vielleicht auch 15% der Ausgaben und üben wirklich mal massiven Spardruck auf der Ausgabenseite aus. Das wäre tatsächlich mal wünschenswert. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also es gibt keine Indizien, dass das passieren wird, aber das wäre eigentlich was, was eine konservativ geführte Regierung mit einem kleinen liberalen, wirtschaftsliberalen Einschlag sich eigentlich mal trauen könnte. wird natürlich mit der SPD nicht funktionieren, aber wäre schön, wenn sowas mal möglich wäre. Ich meine, wir haben jedes Jahr gibt das Kieler Institut für Weltwirtschaft gibt einen Subventionsreport raus und das werden dann Subventionen aufgezählt, die objektiv schädlich sind. Also Subventionen, die Interessensgruppen natürlich dienen, die kämpfen dafür, dass es die Subventionen weiter gibt, aber die ansonsten objektiv schädlich sind, weil sie zu Fehlallokationen führen, weil sie wachstumshemmend sind. Und allein wenn man diese wachstumshemmenden, diese problematischen Subventionen mal kürzen würde, da hätte man schon ein Potenzial, sich mindestens 30, 40 Milliarden jedes Jahr aus dem Haushalt rauszuschneiden und rauszukürzen, wenn man nur das machen würde. So, jetzt machen wir mal noch ein bisschen Sozialreformen und gucken mal, was der Sozialstaat wirklich ausgeben muss und nicht, was schön ist, um einzelne Interessensgruppen zu bedienen. Dann könnten wir da auch noch mal massiv kürzen. Also es ist ein wirklich großes Kürzungspotenzial in diesem Bundeshaushalt da, aber man traut sich leider nicht so richtig ran.
Die Dinge, die du jetzt da beschrieben hast, also Steuersenkungen, Bürokratieabbau, Förderungen streichen, den Staat tatsächlich verkleinern, die Staatsausgaben zurückfahren. Also ich kenne ein ganz plakatives Beispiel, wo das gemacht wird. Das ist Argentinien unter Javier Milei. Ich wüsste jetzt kein anderes Beispiel. Und auch Argentinien hat, worauf ich immer gerne hinweise, ich habe selber dort gelebt, Jahrzehnte des Schmerzes gebraucht, um überhaupt zu so einem populistischen Politiker zu kommen, der das mal versucht durchzuziehen. Da sind wir doch in Deutschland noch Lichtjahre davon entfernt.
Das ist zu befürchten, ja. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass man in diese Selbstfesselung durch Interessensgruppen und durch eine Klientelpolitik gar nicht erst reinkommt, weil es sind wirklich Pfadabhängigkeiten. Der Mencken Olsen hat das mal als institutionelle Sklerose beschrieben, der amerikanische Politikwissenschaftler und Ökonom, dass man wie so Gulliver auf Gullivers Reisen sich so über mit sehr vielen kleinen Fesseln sich trotzdem dann komplett fesselt und nicht mehr bewegen kann. Also irgendwie jede einzelne Fessel, mit denen man da von den Lilliputanern gefesselt wird, die ist eigentlich harmlos, aber am Ende liegt man da und kann sich keinen Schritt mehr bewegen, weil da so viele kleine Stricke um einen rum sind, dass man einfach nicht mehr weiterkommt. Und so sieht das auch aus. Jede kleine Bedienung von Interessensgruppen sieht erstmal harmlos aus. Ach, geh mal denen nochmal ein paar hundert Millionen, das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn man das halt oft genug macht, dann ist man wieder komplett gefesselt und kommt auch da nicht mehr raus, weil diese Interessensgruppen dann halt alle sehr laut sind und politisch einflussreich und auch wissen, wie man verhindert, dass ihre Privilegien wieder abgebaut werden. Also eigentlich ist der einzige Weg, durch eine fiskalische Disziplin dann auch dafür zu sorgen, dass man möglichst wenig in die Versuchung gerät, von Anfang an es zu tun. Weil das Ganze wieder abzubauen, ist dann politisch immer wieder schwierig. Wie gesagt, Argentinien ist ein Beispiel. Und auch da wieder, so dass eines der wenigen Länder, das erfolgreicher ist dabei, das von vornherein zu verhindern, ist eben tatsächlich die Schweiz. Also wenn man jetzt mit Schweizern redet, haben die natürlich auch Dutzende Beispiele für Klientelpolitik, Interessensgruppenpolitik, die sie lieber nicht hätten in ihrem Land. Klar, auch da läuft viel schief. Aber wenn man es im Aggregat mal sieht, dann ist zumindest das Ausmaß doch deutlich geringer als in den meisten anderen europäischen Ländern.
Wenn man mit Schweizern redet, haben sie immer was zu jammern. Aber der Unterschied ist, dass sie auch das Gefühl haben, etwas ändern zu können. Dass ihre Stimme etwas wert ist. Dass man tatsächlich mitgestaltet. Ich habe nicht den Eindruck, weder bei uns noch in Deutschland, dass die Menschen in der Masse das Gefühl haben, dass sie einen Einfluss haben. Haben wir zu wenig Demokratie, politische Instrumente, direkte Demokratie wie in der Schweiz? Ist das eine Möglichkeit?
Ja, ist ein heikles Thema, weil man immer in Gefahr ist, wenn man das diskutiert, so in diese populistische Ecke abgeschoben zu werden. Weil es kommt immer das Argument, direkte Demokratie wäre eigentlich ein populistisches Instrument und die AfD will das auch. Und ja, das dann hätte man, da würde dann dahinter stecken, so eine Fiktion von einem einheitlichen Volkswillen, der dann durchgesetzt wird. Aber das ist es ja eigentlich nicht. Also wenn man mal sieht, wo direkte Demokratie gut funktioniert, Schweiz, einige amerikanische Bundesstaaten, dann ist es eben tatsächlich so, dass es ein guter einerseits ein guter Kompromissmechanismus ist. Das heißt, wichtig ist ja gerade, wenn man sich das schweizerische Modell anguckt, so eine relativ lange, ausführliche, deliberative Phase, bevor dann tatsächlich abgestimmt wird. Da wird breit diskutiert über die kontroversen Themen. Und wenn das Volk dann entschieden hat, dann ist das auch allgemein akzeptiert. Das ist halt das Schöne, dass dann auch die Leute, die erst dagegen waren, akzeptieren, wenn mal so eine Initiative durchgegangen ist und sagen, okay, das hat jetzt eine hohe Legitimität und das befriedet dann auch gesellschaftliche Konflikte, die es vorher vielleicht gegeben hat, weil man diese prozedurale Legitimität akzeptiert, diese demokratische Legitimität des direktdemokratischen Verfahrens. Und insofern ist das schon etwas, da gibt es ein schönes Buch von einem Politikwissenschaftler und Ökonomen von John Matsuzaka, vor ein paar Jahren erschienen. Der zeigt, der empirisch, sehr schön, auch quantitativ empirisch zeigt, dass direkte Demokratie auch wirklich so populistischen Bewegungen den Wind aus den Segeln nehmen kann, weil eben dann auch Konflikte befriedet werden. Und das sehen wir leider in Deutschland nicht so richtig. Wir sind in Deutschland, da gibt es so eine Geschichtswahrnehmung, dass man glaubt, dass wir in der Weimarer Republik mal durch direktdemokratische Elemente stark auf die Nase gefallen sind, dass das auch so ein bisschen den Nationalsozialisten damals Aufschwung verschafft hat. Und deswegen gibt es immer noch so eine große Skepsis gegenüber direktdemokratischen Instrumenten bei uns. Obwohl man eigentlich von anderen Ländern lernen könnte, dass das ein ganz guter, sinnvoller Mechanismus sein könnte. Eben einerseits, wie gesagt, zur Befriedung von Konflikten in der Gesellschaft, aber andererseits auch, um Interessensgruppenkoalitionen aufzubrechen. Das Schöne ist ja, dass wenn ich ein Initiativrecht habe, ein direktdemokratisches, dass dann all die repräsentativ demokratisch ausgehandelten Interessensgruppenkoalitionen, die es so gibt, dieses Lock-Rolling, das es so gibt, dass man viele Themen zusammenbündelt und das dann zum großen Interessensgruppenkompromiss bündelt, wo alle Einzelnen eigentlich gar keine Mehrheit hätten, dass diese Koalitionen dann aufgebrochen werden können, auch direkt demokratisch. Dann einigt man sich halt im Hinterzimmer auf eine Interessensgruppenkoalition, aber an der Urne scheitert es dann doch. Und da an der Urne werden dann einzelne Elemente wieder rausgebrochen aus dieser Koalition. Und das führt dazu tatsächlich, dass auch diese Interessensgruppenpolitik, diese Klientelpolitik ein bisschen geschwächt wird durch dieses direktdemokratische Veto-Instrument. Und deswegen finde ich das sehr sinnvoll eigentlich.
Steht aber jetzt nicht im Raum, ne? Ehrlich.
Nee, steht nicht im Raum. Es gibt halt immer mal wieder Versuche, dass auf Landesebene stärker zu machen, auf Kommunalebene stärker zu machen. Aber da sind dann auch wieder die Hürden so hoch, dass relativ schnell relativ viele Unterschriften gesammelt werden müssen und so weiter, dass es nicht so oft dazu kommt, dass tatsächlich direkt demokratisch entschieden wird.
Was mich fast ein bisschen traurig macht, ist, es gibt ja in Deutschland ein Wirtschaftsmodell, das in Deutschland entstanden wurde, in Deutschland erprobt wurde und das scheinbar diesen Ausgleich geschafft hat zwischen Sozial- und Marktwirtschaft, nämlich die soziale Marktwirtschaft. Es gibt in Deutschland einen eigenen Freiburger Schule, Ordoliberalismus, der quasi auf das ausgerichtet ist. Wo ist denn das hin? Heute haben wir einen Podcast, der heißt Wohlstand für alle, benannt nach dem Buch von Ludwig Erhard, ist aber ein Podcast von Sozis. Was ist denn da schiefgegangen?
Ja, wenn das mal Sozis werden, das sind ja Kommunisten. Das,
Ja, ich wollte nur freundlich sein. Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markttiming. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOIN BRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Stell dir vor, deine Heizung würde sich selbst bezahlen oder besser noch, dir Bitcoin verdienen. Mit den Mining-Heizungen von 21 Energy wird genau das möglich. Statt Strom nur für Wärme zu verbrauchen, nutzt du ihn doppelt. Für eine effiziente Beheizung deiner Wohnung, deines Büros oder sogar einer ganzen Industriehalle. Die Installation ist einfach, die Technik smart und du produzierst Bitcoin, statt nur Heizkosten zu zahlen. Und das Beste, mit dem Code WASBITCOINBRINGT bekommst du 5% Rabatt auf alle Produkte. Auch einzelne Miner sind im Shop von 21 Energy erhältlich. Klingt spannend? Dann schau dir die Lösungen an auf 21energy.com. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solo Miner von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solo Mining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort. Probier es aus, solomining.de.
Das Problem ist, liegt vielleicht schon in diesem Namen der sozialen Marktwirtschaft. Ludwig Erhard hat damals auch immer so das schöne Bonmot geprägt, dass er gesagt hat, die sozialste Marktwirtschaft ist eine freie Marktwirtschaft. Also seine Idee war eigentlich zu sagen, ich nenne das jetzt soziale Marktwirtschaft, weil es darum geht, die Marktwirtschaft als gesellschaftlichen, als sozialen Koordinationsmechanismus zu haben, auf den Preismechanismus als gesellschaftlichen Koordinationsmechanismus zu vertrauen. Und dann dachte er, ja, soziale Marktwirtschaft ist ein schöner Begriff, um das dann auch politisch an den Mann zu bringen und politisch zu verkaufen. Aber natürlich habe ich damit dann direkt die Hintertür für andere Interpretationen geöffnet und in der angewandten politischen Diskussion hat sich dann natürlich ganz schnell die Interpretation durchgesetzt, dass die soziale Marktwirtschaft eine Marktwirtschaft ist, die sehr stark durch korrigierende staatliche Eingriffe dann sozusagen sozial gemacht wird, durch massive Umverteilung, durch Regulierung in den Märkten und so weiter. Und dann hat sich eben diese alternative Interpretation leider in der Politik bei uns relativ schnell durchgesetzt. Und das heißt, jetzt wird der Begriff der sozialen Marktwirtschaft in der Politik immer in dem Sinne verwendet, dass man sagt, wir müssen eigentlich eingreifen, wir müssen politisch stark regulieren, um die Marktwirtschaft erst sozial zu machen. Und da sind wir jetzt.
Es wurde quasi taxonomisch verändert, der Begriff.
Ja, genau. Jetzt geht es halt darum, die Marktwirtschaft einzuhegen, damit eine in Anführungszeichen soziale Marktwirtschaft, eine menschenfreundliche Marktwirtschaft sozusagen daraus wird. Das ist so die Vorstellung, die es dahinter gibt.
Aber anders gefragt, gibt es Beispiele dafür, kann man überhaupt von diesem Pfad, na, das ist ja im Grunde der Weg zur Knechtschaft, den wir da beschreiben, kann man von diesem Pfad überhaupt wegkommen? Ich habe ein bisschen den Eindruck, Trump versucht das, zumindest teilweise. Ich möchte ihm aber auch nicht zu viel quasi Plan unterstellen. Ja, das ist immer schwierig bei Trump. Aber kann man von diesem Pfad der Schulden, der Staatseingriffe, der Staatsquote, der Inflation zurückkommen und zurück auf einen Pfad der Marktwirtschaft, ohne katastrophale Krise dazwischen zu schalten?
Naja, das ist die Frage, wie katastrophal die Krise sein muss. Also ich meine, wir haben es ja erlebt, dass wir in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, in den 70er Jahren diese anderthalb keynesianischen Jahrzehnte hatten. Das hat dann zu Stagflation geführt und das hat ja dann schon eine Gegenbewegung verursacht. Wir haben dann die Reagan-Regierung in den USA bekommen, wir haben Thatcher in UK bekommen. Wir haben mit Abstrichen, war dann nicht ganz so dramatisch, die Kohl-Regierung mit ihrer geistig-moralischen Wende in Deutschland bekommen. Die hat auch ein bisschen was gemacht, nicht so viel wie Thatcher und Reagan natürlich, aber es gab auch da eine Trendwende, dass man eine andere Wirtschaftspolitik gemacht hat. Jetzt kann man sagen, ja klar, aber dafür war natürlich Stagflation nötig. Dafür waren einige Jahre nötig mit höheren Inflationsraten, mit Nullwachstum, mit hoher Arbeitslosigkeit und das hat dann eine Wende ausgelöst. Die Krise war sozusagen nötig. Man muss erstmal lernen aus den Fehlern. Die Leute müssen spüren, dass es so nicht mehr weitergeht und dann sind sie auch bereit, eine Wende in der Wirtschaftspolitik hinzunehmen. Das ist leider so, aber es ist die positive Nachricht ist, es muss nicht immer so dramatisch wie in Argentinien sein. Es muss nicht so sein, dass ein Land über Jahrzehnte komplett gegen die Wand gefahren wird und dann erst tatsächlich eine Reformbewegung kommt, sondern es kann auch mal ein bisschen früher passieren, dass man aufwacht. Wobei man jetzt sagen muss, Großbritannien ist natürlich ein Fall, die waren auch nicht im guten Zustand in den 70er Jahre. Also als Thatcher an die Macht kam, hat sie schon auch ein ziemlich kaputtes Land geerbt. Und das hat die Reformen dann erleichtert. Und ja, es ist schon so, dass ich meine, es gibt irgendwie diese langfristigen wirtschaftspolitischen Zyklen. Wenn es uns zu gut geht, dann denken wir immer wieder, dann vergessen wir immer wieder die Fehler, die wir vor ein paar Jahrzehnten gemacht haben und fangen wieder von vorn an, den Markt zu regulieren, Preiskontrollen einzuführen, all diese dummen Dinger fangen wieder an. Wir müssen wieder wie so ein kleines Kind, die Hand auf die Herdplatte legen, um zu merken, oh, die ist ja heiß, da verbrennt man sich ja. Und wir müssen immer wieder selbst irgendwie selbst lernen, dass da Dinge falsch laufen und dann gibt es irgendwann wieder eine Gegenbewegung. Und ich glaube, die wird es auch irgendwann wieder geben. Also ich hoffe es jedenfalls, dass es wieder eine angebotspolitische Wende, eine ordnungspolitische Wende in der Wirtschaftspolitik auch bald geben wird. Aber es ist immer so ein pathologisches Lernen. Man muss immer erstmal wieder die Fehler machen und dann sieht man, na gut, jetzt müssen wir doch wieder reformieren.
Ich wollte dich jetzt eigentlich noch bevor wir ganz kurz noch zu Bitcoin kommen, wollte ich dich eigentlich fragen nach dem Worst-Case-Szenario, aber das Worst-Case-Szenario quasi eines, wir geben immer mehr Geld aus für immer mehr fragwürdige Dinge, wäre ja dann in dem Fall fast kein Worst-Case, weil das würde dann vielleicht zu dieser Krise führen, die dann zu einer Trendwende führt. Aber was?
So gesehen, ja. Schön wäre es natürlich, wenn wir schneller aus dieser ineffizienten Wirtschaftspolitik rauskämen. Aber man hat immer die Hoffnung, dass wenn es noch mal ein bisschen schlimmer wird, dass dann die Lernprozesse wieder einsetzen und es wieder eine Wende zum Besseren gibt. Die Hoffnung hat man schon immer, auf jeden Fall. Aber ich glaube eigentlich, dass das Worst-Case-Szenario ist tatsächlich für Deutschland zumindest jetzt ein anderes, nämlich dass wir jetzt so einen kurzfristigen Konjunkturboom kriegen. Das ist ja
Aha.
nicht ganz unwahrscheinlich. Also Boom ist
Ja.
jetzt übertrieben, aber dass zumindest jetzt wieder durch höhere Staatsausgaben jetzt so ganz kurzfristig mal höhere Wachstumsraten erstmal wieder geschaffen werden. Diesen keynesianischen Effekt haben wir ja erstmal, den wird es schon geben, dass das Wachstum wieder ein bisschen anspringen wird mit der höheren Verschuldung. Und dass man sich dann sagt, oh ja, wir wachsen ja wieder, es ist ja alles okay, dann können wir uns die schmerzhaften Strukturreformen ja sparen. Und dann stehen wir in 2, 3 Jahren oder am Ende der Legislaturperiode stehen wir dann mit einer höheren Schuldenlast da und haben die eigentlichen Strukturreformen, die wir tatsächlich für ein langfristig höheres Potenzialwachstum brauchen, haben wir immer noch nicht durchgeführt. Und dann haben wir halt das Problem, dann haben wir danach wieder Nullwachstum, aber eine deutlich höhere Zinslast und Schuldenlast. Und das wäre dann eine unangenehme Situation, die wir dann hätten.
Es ist halt wirklich diese Anreizstruktur, weil ich verstehe das alles, aber wenn ich jetzt Bundeskanzler wäre, ich wüsste nicht, ob ich das nicht genauso machen würde, weil das ist natürlich die einfachste Lösung für meine Legislaturperiode und ich will ja auch wiedergewählt werden.
Genau, das ist eben die Geschichte und auch gerade wenn man auch ein älterer Bundeskanzler ist, der vielleicht nur noch einmal wieder gewählt werden muss, der nicht so den ganz langen Zeithorizont mehr hat, ja, dann ist das schon ein interessanter Weg, das so zu machen tatsächlich. Aber da muss ich jetzt sagen, habe ich schon einen gewissen Respekt vor Merz, dass er sich da dann auf der anderen Seite schon auch in der Partei, in der Fraktion mit Spahn und in der Partei mit Linnemann dann ein Team aufgestellt hat, das wahrscheinlich Druck auf ihn ausüben wird. Also er hat sozusagen dafür gesorgt, da unterscheidet er sich ziemlich stark von Merkel. Merkel hat alle Kritiker weggebissen. Und
Okay, interessant.
Und Merz sorgt eigentlich von Anfang an dafür, dass es die starken Stimmen in der Partei und in der Fraktion gibt, die Druck auf ihn ausüben werden, die dafür sorgen werden, dass er schon ein bisschen was tut auch und sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruht. Das ist anders als bei Merkel und das gibt mir noch ein bisschen Hoffnung, dass da mehr passieren wird.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Jens Spahn sich da positioniert als quasi potenzieller Hardliner-Nachfolger möglicherweise irgendwann mal.
Genau, und als Fraktionschef, der jetzt ist, kann er da durchaus auch einigen Druck ausüben auf die Regierung dann. Und also ihn da in einer starken Position zu haben, ist wirtschaftspolitisch, glaube ich, nicht schlecht. Er ist da auf jeden Fall besser aufgehoben, als er es als Wirtschaftsminister gewesen wäre, weil er da jetzt eben nicht in der Regierung eingebunden ist, sondern aus der Partei raus auf die Regierung Druck ausüben kann. Und genauso Lindemann, der war ja auch mal als Wirtschaftsminister im Gespräch. Und dann haben sich alle gewundert, dass Lindemann nicht Wirtschaftsminister wird. Aber auch da ist es eigentlich eine gute Entscheidung, dass er Generalsekretär bleibt, weil er dann auch da aus der Partei heraus dann nochmal sozusagen die reine Lehre vertreten kann. Und zwar loyal gegenüber Merz sein wird, aber schon auch thematisch, inhaltlich ein bisschen Druck ausüben kann. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache, dass Merz das Ganze so aufgestellt hat.
Das ist wirklich eine spannende Perspektive, gibt zumindest ein wenig Grund zur Hoffnung. Ich bin ja selbst auch ein Liberaler, die in Österreich auch bei Gott nicht gut vertreten sind und bin deswegen auch bei Bitcoin gelandet, weil das eines der Themen ist, dass wirklich viele liberale Leute, die eher den Staat kleiner sehen wollen, die Steuern eher unten sehen wollen, zusammenzieht. Hast du dir das schon mal angesehen? Hast du dich schon damit beschäftigt?
Ich habe mich ehrlich gesagt ganz wenig nur damit beschäftigt. Ich ärgere mich immer, wenn ich auf den Chart gucke, ärgere ich mich immer, dass ich nicht ganz früh investiert habe natürlich. Genauso wie ich mich darüber ärgere, dass ich nicht in den 2000er Jahren Apple-Aktien gekauft habe und die so lange liegen lassen. Also klar, so dieser Regret, den gibt es dann immer, dass man nicht früh eingestiegen ist und viel Geld verdient hat. Aber ich finde, diese ganze, ob's Bitcoin oder andere Kryptowährungen sind, ich habe nicht das Vertrauen, das man bräuchte, um da wirklich viel Geld anzulegen, weil ich immer noch nicht den tatsächlichen intrinsischen Wert dahinter sehe, hinter dieser Währung und als Zahlungsmittel funktioniert es ja auch immer noch nicht wirklich gut. Also man muss dann schon Software installieren, Apps installieren und findet dann auch wenige Transaktionspartner, die tatsächlich Bitcoin dann als Zahlungsmittel auch akzeptieren. Da sehe ich dann auch den praktischen Wert als Transaktionsmittel nicht so richtig. Und ich sehe da bisher schon eher eine Spekulationsblase und immer die Frage, wann diese Blase platzt. Und deswegen würde ich es auch als Wertaufbewahrungsmittel nicht so... würde ich da dem Bitcoin nicht so viel Vertrauen entgegenbringen. Aber wie gesagt, das ist ehrlich gesagt, muss ich sagen, da spreche ich mehr oder weniger als interessierter Laie. Ich bin kein Bitcoin-Experte. Das heißt, da kann ich auch jetzt schnell aufs Glatteis geführt werden.
Nein, das habe ich auch gar nicht vor. Also das sind alles sehr ehrliche Einschätzungen. Wenn man sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat, dann ist es dauert auch. Also ich muss dazu sagen, ich habe 2013 zum ersten Mal über Bitcoin geschrieben und ärgere mich heute auch, dass ich damals nicht vernünftig gekauft habe. Das ist diese Anlageperspektive. Aus der Sicht von denen, die inzwischen von Bitcoin überzeugt sind, dass es sehr wohl auch als Wertspeicher fungieren kann, ist es jetzt eigentlich schon fast gespenstisch, wie schnell es jetzt geht. Ich meine, immerhin haben die Amerikaner gerade Bitcoin zu einer nationalen Reserve erklärt. Also das ist schon eigentlich verrückt.
Ja, wobei da würde ich jetzt ehrlich gesagt auch wieder als politischer Ökonom würde ich da jetzt wieder sagen, naja, schöne Interessensgruppenpolitik. Also das ist doch jetzt auch, ja, wenn man jetzt mal ganz, ganz kritisch und skeptisch an die Sache rangeht, könnte man auch sagen, ja gut, da habt ihr es jetzt in eurem Schneeballsystem geschafft, jetzt nochmal den Staat so als Backstop nochmal ins Boot zu holen und zu sagen, okay, jetzt kauft der Staat auch noch Bitcoin und sorgt dafür, dass der Kurs damit stabilisiert wird, aber
Das Argument gibt es. Das gibt es zum Beispiel auch von diesem neuen Pop-Ökonomen da aus Großbritannien, dem Gary. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Vielleicht wahrscheinlich hast du ihn gesehen, der in Großbritannien jetzt rumläuft mit der Vermögenssteuer. Aber das würde ja nur funktionieren, wenn es ein Schneeballsystem wäre und wenn dahinter eine Entität stehen würde. Was richtig ist bei allen anderen Kryptowährungen außer Bitcoin, aber die werden ja wiederum nicht gekauft, sondern nur verkauft von den Vereinigten Staaten. Also es gibt ja keinen Herausgeber von Bitcoin in dem Sinne. Es ist ein dezentrales Protokoll. Das heißt, ja, es profitieren dann tendenziell diejenigen, die schon drin sind. Aber das ist bei QE auch so, wenn dann die Aktienkurse steigen und die Immobilienkurse
Klar.
steigen und so weiter.
Ja. Das stimmt natürlich. Wenn ich Quantitative Easing mache und damit die Aktienkurse stabilisiere, ist das im Prinzip der gleiche Mechanismus am Ende. Ja, klar, das muss man zugeben. Ja.
Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, ob Deutschland eine nationale Bitcoin-Reserve anlegen sollte, wirst du jetzt noch nicht Ja sagen.
Nee, da wäre ich tatsächlich eher skeptisch. Da würde ich, glaube ich, eher ablehnen. Also ich glaube, Deutschland hat wirklich andere Sorgen im Moment als eine nationale Bitcoin-Reserve. Und das ist auch, ehrlich gesagt, völlig illusorisch. Ich meine,
Ja.
es ist schwierig genug, die Deutschen dazu zu bringen, sowas wie ein staatlich akzeptiertes, gestütztes Sparen für die Aktiensparen für die Altersvorsorge wirklich
Das stimmt.
hinzukriegen. Und jetzt mit Bitcoin zu kommen gegenüber der deutschen Politik, das ist aussichtslos.
Was ich aber aus dieser Innenansicht dir auch mitgeben möchte, ist, was mich schon fasziniert ist, es stimmt, es ist auch in Österreich so, die Aktienquote ist gering, die Leute sind nicht investiert, die Menschen verstehen nicht, dass sie investiert sein sollten, auch für die private Pensionsvorsorge. Das ist alles genauso katastrophal in Deutschland und in Österreich. Aber die Bitcoin-Community ist in Deutschland extrem stark und eine der stärksten weltweit. Sonst könnte ich ja diesen Podcast auch gar nicht machen. Und da sehe ich schon einen Willen hin zu einer, sage ich mal, Staatsverständnis eigentlich stärker dem, was du am Anfang gesagt hast. Also lieber 10% Staat als 70% Staat. Und ich sehe das ehrlich gesagt sonst auch nirgends. Mag sein, dass die am Holzweg sind, aber zumindest gibt es sie.
Ja, ich habe auch einige Kollegen, die sehr überzeugt sind von Bitcoin. Vielleicht müsste ich mit denen mal ausführlicher reden. Aber ja, also ich sitze da ein bisschen auf dem Zaun und
Ja.
beobachte die Entwicklung. Ich habe da weder in der einen noch in der anderen Richtung starke Präferenzen und schaue mir das mal an.
Danke, dass du darauf eingestiegen bist. Ich find's spannend, dass du, und das ist fair enough. Wie gesagt, man muss sich nicht mit allem beschäftigen. Und vielleicht kannst du mir deine Kollegen dann nennen nachher im Nachgespräch. Dann werde ich dich vielleicht mal einladen in den Podcast. Jan Schellenbach, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand das eine sehr, sehr spannende Zusammenfassung der Lage in Deutschland. Wir hoffen mal quasi, dass das Worst-Case-Szenario nicht eintritt und dass wir irgendwie in Richtung Best-Case-Szenario gehen. Wir können ja in ein, 2 Jahren eine Diagnose erstellen, wie es aussieht. Wo schickt man denn die Leute hin? Wo findet man dich in den sozialen Medien, im Internet etc. pp.?
Also im Internet findet man mich in den sozialen Medien eigentlich tatsächlich nur auf Twitter. Da bin ich relativ aktiv. Ansonsten bin ich eine Karteileiche bei LinkedIn. Da
Ich auch.
nehme ich zwar Kontaktanfragen gerne an, aber ich bin da relativ wenig aktiv bisher. Also im Zweifelsfall gerne schickt die Leute auf meinen Twitter-Account und ansonsten gerne auf meine normale Homepage, um mal mein Publikationsverzeichnis zu sehen und
Sehr gerne, das werde ich alles verlinken. Liebe Grüße aus Wien und alles Gute, bis zum nächsten Mal.
vielen Dank, Grüße zurück, bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.